Gynäkologische Onkologie, ein Überblick für die gynäkologische Ordination. Ich habe mir in Vorbereitung für diesen Vortrag Gedanken gemacht, wie was interessant sein könnte für Sie als Auditorium und was besonders häufig ist und was besonders selten ist. Ich glaube, dass Sie wenig davon profitieren, von Erkrankungen, die Sie sehr selten sehen, sondern besser profitieren von jenen Ausführungen, die öfter vorkommen. Und deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht bei der Statistik Austria und Ihnen ein paar Basisdaten mitgebracht zur Entwicklung der Krebsprävalenz in Österreich, die sowohl bei Frauen als auch bei Männern steigend ist. Und wenn wir uns etwas mehr im Detail ansehen, an welche Karzinome wir hier denken müssen, was ist häufig, was ist nicht so häufig, dann ist natürlich das Mammakarzinom bei den Frauen führend in der Inzidenz in Österreich. Und Sie werden im kommenden Vortrag vom Herrn Professor Singer die Senologie noch einmal genauer beleuchtet haben. Wenn wir jetzt rein auf die gynäkologische Onkologie, sprich die malignen Erkrankungen des weiblichen Genitaltrakts sehen, dann sehen wir hier, dass bei Frauen der Darm, die Lunge, die Bauchspeicheldrüse, alles vorher kommt an Inzidenz. Und hier weiter unten der Gebärmutterkörper, das sogenannte Endometriumkarzinom, eigentlich jenes Karzinom ist der Frau, das Ihnen in Ihrer Praxis Sie am meisten beschäftigen wird oder wo Sie am meisten Patientinnen sehen werden. Endometriumkarzinom möchte ich zu Beginn des Vortrags noch ein paar Basics bringen, ein paar allgemeine Dinge. Wie sieht das Alter aus? Wann müssen Sie sozusagen an diese Diagnose mögliches Endometriumkarzinom denken? Und hier ist es ganz klar, dass die Altersgruppe, in der die Diagnose gestellt wird, ungefähr am 62. Lebensjahr ist, in der Altersgruppe zwischen 55 und 64, sprich in der frühen Postmenopause. Wenn wir uns jetzt ansehen, wie sieht es in Europa aus mit der Inzidenz, gibt es hier Unterschiede in den einzelnen Ländern, da sehr oft auch bei den Risikofaktoren auch Lifestyle-Faktoren in Zusammenhang zu sehen sind, wo Sie auch Patientinnen, die Sie täglich in Ihrer Ordination sehen, auch auf Risikofaktoren beleuchten können. Und hier sehen wir, dass in Mazedonien, in Luxemburg, Slowakei, Tschechische Republik eine sehr hohe Inzidenz ist, sprich die roten Balken ist die Inzidenz, die orangen Balken wären die Mortalität. Und wenn wir hier weiter nach unten gehen, dann sehen wir, dass Österreich hier von der Inzidenz und von der Mortalität sehr gut liegt. Wir liegen hier bei unseren Patienten im unteren Viertel der Inzidenz. Die Zahlen der Statistik Austria sehen hier auch ähnlich aus. Wir haben Gott sei Dank, und das ist sozusagen das Gute an diesem Karzinom, ist, die Inzidenz ist relativ hoch. Die Mortalität ist Gott sei Dank relativ niedrig. Das Gute an Endometriumkarzinom, gut, wenn man von positiven Dingen im Rahmen einer malignen Erkrankung sprechen kann, ist, dass die Erkennbarkeit dieses Karzinoms eher in einem frühen Stadium angesiedelt ist, und deswegen appelliere ich an Frühzeichen, mit denen sich die Patientin an Sie wendet, sprich das aktuelle Ereignis, mit dem die meisten Patientinnen zu uns als erstes kommen, ist die Blutung in der Postmenopause. Risikofaktoren für Endometriumkarzinom sind ein erhöhter Body Mass Index, hoher Blutdruck, Diabetes, erhöhte Östrogenspiegel, die in weiterer Folge natürlich auch zusammenhängen mit dem erhöhten Body Mass Index und mit dem erhöhten Anteil an Fettgewebe, da natürlich Androgene im Fettgewebe auch in Östrogene metabolisiert werden. Wichtig ist auch die Anamnese der Medikamente. Nimmt die Patientin eine Hormonersatztherapie und hier insbesondere eine Östrogenmonotherapie bei noch vorhandenem Uterus, was auf jeden Fall nicht durchgeführt werden sollte und hier alle Alarmglocken zu schrillen beginnen sollte. Natürlich auch Tamoxifentherapie nach einer stattgehabten Mammakarzinomerkrankung, und möchte ich Ihnen hier diese relativ seltene Erkrankung, aber doch wesentlich, dieses Lynch-Syndrom, Hereditary Non-Polyposis Colorectal Cancer Incidence, die auch ein Risikofaktor ist für das Auftreten eines Endometriumkarzinoms. Wenn wir hier das Lynch-Syndrom nur kurz, ganz kurz beleuchten, in der generellen Population ist hier dieser kleine Balken, dieser hellblaue Balken, wenn wir hier Frauen mit Lynch-Syndrom nehmen, der graue Balken, und hier Männer selbstverständlich haben kein Endometriumkarzinom, sondern hier ist also ein Kolonkarzinom, aber wir sehen, bei Frauen mit Lynch-Syndrom ist im Vergleich zur Normalbevölkerung durch diese Mutation die Wahrscheinlichkeit, ein Endometriumkarzinom zu bekommen, sehr, sehr hoch, und hier sollten Sie auf jeden Fall die Patientin auch aufklären über eine prophylaktische Hysterektomie. Generell beim Endometriumkarzinom, wenn wir jetzt uns wegbewegen von den genetisch determinierten Risikofaktoren für Endometriumkarzinom und zu der großen Gruppe der nicht genetisch bedingten Endometriumkarzinom-Patientinnen kommen, haben wir in der Histologie, wenn wir eine Curettage durchführen und hier die Histologie gewinnen und erstmals die Diagnose stellen, verschiedene Möglichkeiten der histologischen Diagnose. Und das endometrioide Adenokarzinom ist das häufigste histologische Typ. Es gibt noch zahlreiche andere histologische Typen, und ich möchte Sie eigentlich nur auf einen weiteren histologischen Typ aufmerksam machen, der besondere Aufmerksamkeit erzielen sollte, und zwar ist das serös-papilläre Adenokarzinom, hier als drittes in der Liste angeführt. Das serös-papilläre Adenokarzinom des Endometriums ist insofern wichtig, da es sich von der Tumordignität so verhaltet wie ein Ovarialkarzinom, wie ein Eierstockkarzinom, und daher viel aggressiver ist und einer viel intensiveren Therapie bedarf, wo ich dann noch in den nächsten Folien genauer darauf eingehen werde. Hier habe ich Ihnen nur ein paar Bilder mitgebracht, das ist das endometrioide Adenokarzinom. Hier sehen Sie sehr gut in diesen Karzinomverbänden noch die drüsige Strukturierung, und je höher differenziert, je benigner unter Anführungszeichen oder nicht aggressiver, desto schöner sehen Sie noch die Drüsen. Je undifferenzierter dieses Karzinom wird, wie man es hier sehen kann, desto eher verfällt die Drüsenstruktur, und das wäre von der Beurteilung circa ein mäßiggradige Grad 2 endometrioides Adenokarzinom. Hier ein Foto von jenem Karzinom, das ich Ihnen gerade ans Herz gelegt habe, was ein sehr bösartiger histologischer Typ ist, nämlich das serös-papilläre. Und wenn Sie hier das histologische Bild rechts betrachten, dann sehen Sie, Achtung, das sieht ganz anders aus, und oft, wenn Sie nur das histologische Bild sehen und nicht wissen, aus welchem Organ es stammt, könnten Sie auch vermuten, dass es sich hier um ein Ovarialkarzinom handelt. Es sind Gott sei Dank nur 10% aller endometrioiden Adenokarzinome, aller Endometriumkarzinome, das serös-papilläre. Altersdurchschnitt ist ca. 72. Wir haben, und das spricht für die Aggressivität dieses Typs, 60% positive Lymphknoten. Und es ist selbstverständlich auch ähnlich dem Ovarialkarzinom ein komplettes Staging mit Lymphadenektomie, auch Omentektomie, sprich Entfernung des großen Netzes, und auch der entsprechenden Adjuvantentherapie, Chemotherapie, notwendig. Andere Fälle nur zur Untermalung der Histologie, das klarzellige Endometriumkarzinom. Es hat jetzt im Jahr 2016 eine sehr große, sehr übersichtliche und sehr gute Zusammenfassung der Diagnose und der Therapie des Endometriumkarzinoms gegeben, wo sich drei große europäische Gesellschaften, die ESMO, die ESCO, European Society of Gynecologic Oncology, sprich die uns am nächsten stehende Europäische Onkologische Gesellschaft, und ESTRO zusammengeschlossen haben, um Recommendations abzugeben. Und eine Recommendation, die ich Ihnen jetzt für die niedergelassene Praxis am meisten ans Herz legen möchte, ist, dass hier klar festgehalten wurde, dass es keine Evidenz dafür gibt, ein Karzinom-Screening einzuführen für das Endometrium-Karzinom. Das macht keinen Sinn, dieses Karzinoms zu screenen, sondern das Wesentliche, was ich Ihnen mitgeben möchte auf den Weg, ist, wenn eine Patientin mit unregelmäßigen Blutungen, insbesondere in der frühen Postmenopause, zu Ihnen kommt, ist es wesentlich, diese Blutung histologisch abzuklären, um das nicht so seltene Endometriumkarzinom auszuschließen bzw. zu bestätigen und die Patientin frühestmöglich einer Therapie zuzuführen. Auf einer der vorigen Folien habe ich schon gesagt, Unopposed Östrogen Treatment, das heißt alleinige Östrogentherapie, sollte auf keinen Fall begonnen werden, aber dieses Östrogen-Only bei Patienten mit Uterus ist bei uns in Österreich schon seit vielen, vielen Jahren verlassen worden und es ist gut, dass diese Recommendation hier steht, aber mir ist in den letzten Jahren keine Patientin mehr untergekommen, die das bekommen hätte. Die anderen Recommendations sehen Sie recht gut auch auf den Aufzeichnungen und ich möchte da jetzt nicht im Detail auf alle eingehen. Der transvaginale Ultraschall und die Aspirationsbiopsie sollten für Frauen, die ein Lynch-Syndrom haben, angeboten werden. Das heißt, aufgrund dieser hohen Wahrscheinlichkeit, dass Patientinnen mit der Mutation eines Lynch-Syndroms ein Endometriumkarzinom bekommen, sollte ab dem 35. Jahr hier sehr wohl ein Screening durchgeführt werden. Auch, und ich habe es in der vorigen Folie schon angesprochen, die Prophylactic Surgery, das heißt die vorsorgliche Entfernung der Gebärmutter nach Abschluss der Familienplanung, sollte all jenen Frauen mit Lynch-Syndrom auf jeden Fall angeboten werden. Ganz wichtig, die FIGO-Stadieneinteilung. Hier hat sich ein bisschen etwas geändert. Es gibt die neue FIGO-Stadieneinteilung, die mittlerweile auch schon aus dem Jahr 2009 ist, aber für viele oft auch noch immer als neu bezeichnet wird. Ich möchte hier jetzt nicht Sie langweilen, auf alle Stadien eingehen. Ich möchte vielleicht nur auf die wesentlichen Änderungen hinweisen. Und zwar ist im Frühstadium, und das ist auch jenes Stadium, das eigentlich am häufigsten diagnostiziert wird, nämlich das FIGO-Stadium 1, gibt es in dieser Nomenklatur nur mehr zwei Unterscheidungen, nämlich 1a und 1b, mit jeweils innere Hälfte des Myometriums oder bis in die äußere Hälfte des Myometriums, dass das Karzinom invasiv ist. Dieses dritte Stadium C gibt es nicht mehr, es hat früher dieses 1a gegeben, wo nur das Myometrium betroffen war, Endometrium betroffen war, keine Invasion des Myometriums, das ist fallen gelassen worden und ist vereinfacht worden auf 1a und 1b und auch das 3c, ob jetzt Pelvin und auch paraortal Lymphknoten positiv sind, das ist auch neu hinzugekommen. Sonst ist es eigentlich im Großen und Ganzen gleich. Ganz wesentlich und wichtig ist, wenn Sie diese Patientin vor sich haben, dann hat sie meistens die Risikofaktoren, dann ist sie meistens sehr adipös, hat ein erhöhtes Risiko für eine Operation mit allen Komplikationen, thromboembolischen Komplikationen, Wundheilungsstörungen und so weiter. Und man fragt sich natürlich, wenn wir rasch genug dran sind mit der Diagnose und die Patientin sehr früh diagnostizieren, ist auch eine vaginale Hysterektomie möglich. Gerade bei adiposen Patienten, die mehrere Kinder geboren haben, ist das sicherlich eine Option, die eher Patienten adäquat wäre, als jetzt eine sehr übergewichtige Frau einer Laparotomie zu unterziehen und hier mögliche Komplikationen. Hier kann man sagen, ja, aber. Und das Aber ist immer insofern wichtig, dass Sie das Grading des Tumors, sprich die Differenzierung, wenn Sie sich erinnern an das eine histologische Dia, wie stark sind die Drüsen ausgeprägt, das heißt jene Karzinomen, die eine sehr hohe Differenzierung haben, ein Grad 1 und auch ein FIGO-Stadium 1a, sprich hier eine Invasion in der inneren Hälfte des Myometriums ist, die ein hohes Anästhesierisiko haben und dies auch gut abgeklärt ist mit den behandelnden Anästhesisten und Internisten und auch Patienten mit einem hohen Alter, kann oder ist die vaginale Hysterektomie auch eine Option. Selbstverständlich, State of the Art, ist die laparoskopische Hysterektomie und beidseitige Eierstockentfernung mit oder ohne Lymphknoten. Und hier kommen wir immer zu der Gretchenfrage, wann müssen wir Lymphknoten machen? Und ich habe hier sozusagen eine kurze Zusammenfassung, dass notwendig ist, einen Gefrischnitt zu machen und innerhalb der Operation abzuwägen, wie hoch ist die Invasionstiefe, wie ist das Grading, wie ist der Tumordurchmesser, ist die Cervix mitbehandelt und einer der wesentlichsten Punkte, wie ist die Histologie? Sprich, wenn Sie ein serös papilläres Karzinom, ein klarzelliges, ein adenosquamöses oder auch ein undifferenziertes Karzinom haben, ist selbstverständlich notwendig, auch Lymphknoten zu entfernen. Bei den sozusagen gutartigeren, unter Anführungszeichen, bei der endometrioiden Histologie und vorliegender endometrioiden Histologie und diesen oben genannten Parametern ist eine Lymphknotenentfernung nicht notwendig. Wesentlich ist aber immer, eine Gefrierschnittuntersuchung zu machen, und diese Patienten sollten nur in einem Spital operiert werden, wo auch eine Gefrierschnittuntersuchung vorhanden ist und möglich ist und durchgeführt werden kann. Sprich, onkologische Patienten sollten in einem Zentrum, in einem Tumorzentrum operiert werden. Hier habe ich Ihnen nur zur Untermauerung meiner vorherigen kurz zusammengefassten Daten die entsprechende Literatur gebracht, die Sie gerne auch auf den Folien, die Ihnen ja zur Verfügung gestellt werden, nachlesen können. Wie ist die Inzidenz? Das ist immer eine große Frage, von positiven paraortalen Lymphknoten bei negativen Pelvinen-Lymphknoten. Denn gerade wenn Sie eine sehr adipöse Patientin haben, mit Kopftieflagerung, mit Länge der Operation, mit Operationszugang, ist die Explorierung und ist vor allem auch die Durchführung einer paraortalen Lymphadenektomie schon mit einer doch erheblichen Morbidität verbunden. Und diese Skip-Metastasis, sprich, dass eine paraortale Lymphknotenmetastase vorliegt, bei negativen Pelvinenknoten liegt bei 1,6%, ist also sehr niedrig. Die Therapie des Endometriumkarzinoms wird aufgeteilt, entsprechend dieser neuen Zusammenfassung und dieses neuen Konsensusstatements der drei wissenschaftlichen Gesellschaften, der drei europäischen wissenschaftlichen Gesellschaften, in sogenannte niedriggradiges Risiko, Intermediate Risiko, High Intermediate, High oder auch Advanced. Ich habe Ihnen hier diese Tabelle als gute Übersicht dargestellt, die man sich auch gut ausdrucken kann, wo man sagen kann, jawohl, in welche Risikogruppe fällt meine Patientin, was ist sozusagen hier die notwendige Therapie. Für Sie hier ganz kurz nur zusammengefasst möchte ich sagen, dass die Low-Risk-Patienten keiner adjuvanten Therapie bedürfen. Die Intermediate-Risk-Patienten bekommen eine Brachytherapie, eine alleinige Brachytherapie, um das Risiko von vaginalen Metastasen möglichst gering zu halten. Bei den Patienten, die in die sogenannte High-Intermediate-Risk-Gruppe fallen und, selbstverständlich werden diese gestaged, nodal negativ sind, ist es möglich und auch gut, nur eine Brachytherapie zu machen. Es gibt leider aber immer wieder Patienten, die zu uns ans onkologische Zentrum kommen, die operiert wurden. Eigentlich hätte ein Staging durchgeführt werden müssen anhand der Risikofaktoren, aber es wurde leider kein Staging durchgeführt. Und hier ist es immer eine Frage der Abwägung, soll man die Patientin jetzt einem Restaging unterziehen, ja oder nein? Aber es gibt hier eine klare Empfehlung, auch in den europäischen Guidelines, dass wenn Lymphvascular Space Invasion, sprich es ist eine histologische Diagnose, die uns zeigt, ob Lymphgefäßeinbrüche im histologischen Bild nachweisbar sind, ja oder nein, und sollten diese im histologischen Präparat nicht beschrieben sein, ist es immer notwendig, auch den befundenen Pathologen hier noch einmal zu befragen, dann ist natürlich eine External Beam Radiotherapy, Strahlentherapie notwendig. Sollte diese Lymphvascular Space Invasion negativ sein, reicht eine alleinige Brachytherapie aus. In der Gruppe der High-Risk-Patienten, die nodal negativ ist, sehr wohl auch eine External Beam Radiotherapy, sprich eine Teletherapie notwendig, und ob eine Chemotherapie durchgeführt werden muss oder nicht, ist noch unter Studienbedingungen, und hier wäre es auch gut, wenn die Patientin in einem Zentrum behandelt wird und entsprechend der aktuell durchgeführten Studien auch in den einen oder in den anderen Studienarm eingeschlossen wird. Wenn kein Staging durchgeführt wurde und es ist, liegt eine High-Risk-Patientin vor und es wurde aus welchen Gründen auch immer kein Staging durchgeführt, ist selbstverständlich eine Strahlentherapie und auch eine Chemotherapie indiziert. Und Studien haben gezeigt, dass das Progression-Free Survival hier deutlich verbessert ist. bei allen nicht-endometroiden Histologien, sprich bei allen aggressiveren histologischen Typen, ist selbstverständlich eine Chemotherapie indiziert. Hier noch einmal kurz zusammengefasst, aber ich glaube, ich habe das in der vorigen Folie sehr gut erläutert. Ganz wesentlich die Hormontherapie. Die Hormontherapie hat in den Jahren, in denen ich mich jetzt mit gynäkologischer Onkologie beschäftige, immer so ein Auf und ein Ab gegeben. Und die letzte, der letzte Review hier ist in Cochrane 2011, wo 4.556 Frauen untersucht werden. Und hier ist sozusagen der letzte Schluss, dass es keinen signifikanten Unterschied gibt bezüglich Durchführung einer Hormontherapie, ja oder nein. Und im ESMO, ESCO-ESTRO-Konsensus, in dieser aktuellen Recommendation wird Hormone Therapy is indicated in advanced or recurrent. Es ist eine Ermessensfrage, ob Sie einer Patientin, insbesondere wenn sie mit einem rezidivierenden Endometriumkarzinom zu Ihnen kommt, dann sozusagen als eine Möglichkeit auch eine Hormontherapie anbieten. Die Hormontherapie, jetzt groß, was geben wir hier eigentlich, welches Präparat? Das ist das Metroxyprogesteronacetat, das MPA in einer Dosierung von 200 Milligramm. Es heißt im Handelsnamen Falotal, wobei man hier wieder Achtung sagen muss, diese Patienten haben alle alleine von ihrem Body Mass Index, von ihren anderen Risikofaktoren immer auch ein erhöhtes thromboembolisches Komplikationsrisiko, das natürlich durch diese Hormontherapie mit dem Falotal nochmals erhöht wird. Und das ist immer auch in die Überlegungen mit einzubeziehen. Was machen wir beim Rezidiv? Ganz wesentlich, und das ist auch für Sie wesentlich, vor allem in der niedergelassenen Praxis, dass 75-95% aller Rezidive dieser Patienten innerhalb der ersten 3 Jahre auftreten. Und viele Patienten haben, Gott sei Dank, jetzt auch für die Frühentdeckung dieser Rezidive auch Symptome. Eines der meisten Symptome ist das ist die vaginale Blutung, insbesondere wenn es sich um ein Lokalrezidiv in der Scheide handelt, Gewichtsverlust, auch Schmerzen. Wenn es sich jedoch nicht um ein Vaginalrezidiv, sondern um Fernmetastasen handelt, ist sozusagen sind die Therapiemöglichkeiten natürlich vorhanden, die Prognose der Patientin aber keine allzu günstige. Bei den Vaginalrezidiven, Metastasen und Rezidiven ist hier eine Möglichkeit, diese sehr gut zu behandeln, doch bei 50%. Hier noch prozentuell, wo diese Rezidive auftreten. Die letzte Folie möchte ich ein bisschen näher kommentieren, und zwar ist es unser Schema an der Universitätsklinik für Frauenheilkunde, an der Abteilung von Herrn Professor Kölbl, wie wir unsere Patienten mit Endometriumkarzinom nachsorgen. Unser Nachsorgeschema im ersten bis dritten Jahr. Wir wissen, wenn rezidiv, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es im ersten bis dritten Jahr auftritt, am höchsten. Viertes bis fünftes Jahr und bis zum 10. Jahr nach Erstdiagnose sorgen wir unsere Patientinnen nach. Die Zusammenarbeit, insbesondere in der Nachsorge mit dem niedergelassenen Bereich, liegt uns sehr am Herzen, und die Zusammenarbeit sozusagen nicht jetzt die Patientin nur mehr an das Spital zu binden, sondern die Betreuung der Patientin mit ihnen gemeinsam in der Niederlassung durchzuführen, wäre für uns die optimale und ideale Form. Das wird in vielen Fällen, wenn die Kommunikation und auch das Vertrauen der Patientin in ihren Vertrauensarzt in der Niederlassung und in die Ärzte im Krankenhaus hoch ist, auch gemacht. Und es sind auch im Gesundheitswesen jetzt relativ große Umwälzungen, wo viele Leistungen in den niedergelassenen Bereich verlagert werden sollen. Und es wird auch in den nächsten Tagen auch von der Abteilung von Herrn Professor Kölbl, von der Frauenklinik, auch ein Ersuchen an Sie ergehen, dass die Nachsorgeuntersuchungen vermehrt in Kooperation, in Zusammenarbeit mit Ihnen in der Niedergelassenen durchgeführt werden sollen. Ich danke sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe für Fragen gerne zur Verfügung.